Grundverständnis von der Behavioral Science ist, dass es mehr braucht als Kommunikation. Während es letztes Mal irgendwo im Busch geraschelt hat und wir müssen entscheiden, hey, wollen wir hier rennen und das essen oder wollen wir wegrennen, weil es uns will essen. Die schwierige Frage vom Lebensglück mit der Frage von sozialer oder sexueller Attraktivität einhergegangen ist. Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. Heute geht es um Verhalten. Dein Verhalten, mein Verhalten, unser Verhalten als Gesellschaft. Ein Mensch, der uns erklären kann, warum wir Sachen machen, nicht machen, kaufen oder nicht kaufen, ist der Torben Emmerling. Behavioral Science Spezialist und Gründer von Effective Advisory sowie Chief Behavioral Officer vom Team Farner. Zudem Verfasser vom Drive Framework sowie Gründungsmitglied im Vorstand vom Global Association of Applied Behavioral Scientists, GABS. Ich will wissen, was ist Behavioral Marketing, wie kann man es für sich und seine Firma einsetzen und wo sind die Grenzen von dieser Disziplin? Torben, wie geht's dir?
Mir geht's super, danke. Ich freue mich riesig, da zu sein und mich mit dir heute über das spannende Thema Behavioral Science ein bisschen mehr auszutauschen.
Du weisst sehr viel über menschliche Verhaltensmuster und hilfst dabei, wie man die effektiver gestalten kann. Bist du durch dein Wissen selber als Person total effizient und effektiv in deinem Verhalten?
Schön wär's. Nein, leider nicht. Ich glaube, ich kann sicher sehr viele Sachen von dem, wo mich täglich mit beschäftigen und mit Kunden unterhalten und Lösungen entwickeln, nutzen für mein Privatleben. Aber auch ich bin, wie jeder andere Mensch, immer wieder erstaunt ab dem, was ich mache und was mein Umfeld macht und wie viel von diesen Erkenntnissen in der Praxis dann doch auch beobachtbar sind. Ja.
Wie wird man Behavioral Scientist?
Auch das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man wird Behavioral Scientist, wenn man irgendwo ganz früh entdeckt, dass man sich mit menschlichem Verhalten entscheiden und menschlicher Interaktion möchte beschäftigen. Bei mir ist das irgendwann schon im Grundstudium, im Bachelorstudiengang so gewesen, dass ich gemerkt habe, mich interessieren nicht nur die ökonomisch-sozialen Entscheidungen, sondern auch die individuelle Entscheidungsebene. Was bringt Menschen dazu, für sich etwas zu machen? In einem privaten, in einem geschäftlichen, in einem sozialen Umfeld. Und das hat mich über mehrere Jahre und mehrere Studiengänge schlussendlich nach London geführt, wo ich 2015 ein spezialisiertes Studienprogramm begonnen habe im Themenbereich Behavioral Science. Vorab habe ich bereits 2-3 Jahre an verschiedenen Projekten geschafft und habe dann damit so ein bisschen den Abschluss in dem Gebiet gesucht und sehr schnell gemerkt, dass das ein wahnsinnig faszinierendes Gebiet ist und ein riesen Potenzial, insbesondere auch im deutschsprachigen bzw. im Schweizer Raum bietet.
Was ist denn genau Behavioral Science?
Also Behavioral Science kann beschrieben werden als systematische Erforschung von menschlichem Verhalten und als Design von Strategien zur gezielten und nachweislichen Veränderung von Verhalten. Kurz gesagt ist es die Wissenschaft über das, was menschliches Verhalten wirklich antreibt, oder noch einfacher das, was wir tun, warum wir es tun und wie wir es können verändern. Die angewandte Verhaltenswissenschaft, also Applied Behavioral Science, das Feld, in dem wir als Organisation tätig sind, bringt die Einsichten in öffentliche und private und nichtstaatliche Organisationen. Das heisst, wir entwickeln auf Basis von Erkenntnissen und Methoden aus der Wissenschaft, aus der Forschung, Strategien, Politikmaßnahmen und Kommunikationen, die wissenschaftlich fundiert und nachweislich wirksam sind. Und Kunden erhalten somit nicht nur spannende Ansätze und Erkenntnisse und Kampagnen, Ideen, sondern eben auch die Gewissheit, dass das, was wir machen, robust ist und dass die Ergebnisse aus dieser Zusammenarbeit auch wirklich funktionieren und nachweislich einen Effekt auf ihre Zielgruppe haben. Mhm.
Also ganz konkret, man versucht eigentlich herauszufinden, wie funktionieren die Menschen, was treibt sie, etwas zu machen, was sie machen, und dann das Verhalten anzupassen, natürlich auch oft auch immer nutzenorientiert für eine bestimmte Firma. Also man will zum Beispiel, dass ein Produkt mehr gekauft wird oder ein Service mehr bezogen wird und so weiter.
Ja, grundsätzlich kann man das in ganz verschiedenen Dimensionen und ganz verschiedenen Anwendungsbereichen brauchen, nutzen und zur Anwendung bringen. Wir haben im öffentlichen Bereich häufig die Herausforderung, dass Menschen gesünder leben wollen. Das heisst, sich mehr bewegen, gesünder ernähren, aber auch nachhaltiger leben, weniger Energie verbrauchen, nachhaltige Energieformen nachfragen, mehr fürs Klima machen, sich dem Klimawandel ein bisschen entgegenstellen mit guten Strategien. Und im privaten Bereich ist es, wie du erwähnt hast, die Geschichte, dass wir zum einen innerhalb von der Organisation arbeiten, das heisst, Organisationen effizienter aufstellen, dazu beitragen, dass ethisch und compliant die Entscheidungen getroffen werden oder dass wir schlichtweg ein besseres, das heisst diverseres und effizienteres Hiring können in einer Organisation verankern. Und zuletzt eben der dritte Bereich, dass wir als Organisation unsere Kunden besser verstehen, ein bessere Erkenntnis darüber haben, was unsere Kunden wirklich bewegt, warum sie unser Produkt oder unsere Dienstleistung nachfragen oder nicht und schlussendlich dann auch Strategien entwickeln, dass sie sich mehr für das Produkt interessieren, das Produkt ausprobieren, vielleicht auch schlussendlich loyalere Kunden dafür werden. Also die grossen drei Cs, Citizen im öffentlichen Bereich, Colleagues oder Employees in der Organisation und am Endeffekt Customers oder eben die Zielgruppe von der Organisation, das sind so die drei Themenbereiche, auf denen wir arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnis zur Anwendung bringen.
Mhm. Und ja, das klingt jetzt alles interessant. Es ist aber noch nicht so greifbar für jemanden, der jetzt das erste Mal von dem gehört. Gibt es vielleicht so Cases, wo du kannst sagen, das ist so typisch Behavioral Science gewesen, Behavioral Marketing?
Es gibt so ein paar Beispiele, die so ein bisschen Kultstatus erlangt haben in der Behavioral Science. Zum einen ist das alles, was so im Bereich Nachhaltigkeit gemacht worden ist. Da gibt es sehr tolle Studien aus den USA, die zum Beispiel zeigen, dass Menschen immer sagen, sie möchten sich für die Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel einsetzen, wenn man ihr eigentliches Verhalten aber beobachtet, sehen wir, hey, die machen eigentlich das, was alle machen. Und wenn wir dann eben ansetzen, ihnen zeigen, was andere machen, indem man zum Beispiel Stromrechnungen mit einem Feedback ausstattet, was zeigt, wie ihr Stromverhalten gegenüber ihren Nachbarn aussieht oder wie zum Beispiel sie ganz einfach in ihrem eigenen Haushalt, in ihren eigenen vier Wänden etwas können machen gegen den Klimawandel und für mehr Energieeffizienz, dann führt das viel, viel effizienter zu dem, dass sie wirklich etwas umsetzen. Wir haben das selber auch in der Schweiz pilotiert, in einem Unternehmenskontext und haben dort sehr unterschiedliche, aber sehr interessante Erkenntnisse erlangt, wie so etwas auch im Schweizer Rahmen funktioniert. Wir sehen das in anderen Bereichen. Wir haben verschiedene Programme auf kantonaler und städtischer Ebene betreut, wo es darum gegangen ist, dass sich Menschen mehr möchten bewegen. Und wir wissen alle, wie das ist. Wir möchten uns mehr bewegen, möchten uns gesünder ernähren, wir möchten weniger Alkohol trinken. Verschiedene Sachen, die wir uns vornehmen, eine Intention haben, aber die Aktion nicht entsprechend ausfällt. Und dort haben wir mit ganz einfachen Gamifizierungen, mit ganz einfachen Ansätzen über Sozialnormen, über diverse Nudges, die wir gespielt haben, dazu beiträgt, dass Menschen diesen sogenannten Intention-Action-Gap haben können schliessen und erfolgreich in einer Gruppe oder mit gezielten Hilfsmitteln sich zu mehr Bereitschaft, zu mehr Bewegung am Endeffekt bewegt haben.
Was mich jetzt interessieren ist, wo ist der Unterschied zum, ich nenne es jetzt mal, klassischen Marketing? Also wo unterscheidet sich Behavioral Marketing zu klassischen Marketingmassnahmen, die eher auf kommunikativer Ebene sind? So wie wir es halt alle kennen, Digital Marketing, Social Media Marketing und so weiter.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, die Unterschiede hängen immer davon ab, welche Disziplinen man genau anschaut und wie die Disziplinen auch gelebt werden. Ich glaube, sehr viel, was wir heute in der Behavioral Science wissen und so beschrieben haben, erfahrene Marketeers schon über Jahre irgendwie umgesetzt. Vielleicht nicht so explizit, wie man das heute würde benennen. Grundverständnis von der Behavioral Science ist, dass es mehr braucht als Kommunikation. Das heisst, wir verstehen Aufmerksamkeit als den Start von einem Prozess zu einer Verhaltensveränderung, aber nicht als umfassendes, alleiniges Merkmal. Es beginnt damit, dass wir Menschen auf etwas hinweisen. Menschen hören etwas, sehen etwas online oder physisch und beginnen sich mit einer Lösung, einem Produkt, einer Dienstleistung auseinanderzusetzen. Dann müssen wir aber Menschen auch dazu unterstützen und anleiten, sich die ganze Geschichte zu überlegen, zu einer Entscheidung zu gelangen, eine Entscheidung auch umzusetzen. Und zu guter Letzt, wie ich es gerade vorher erwähnt habe, versuchen wir, aus dieser Intention, aus dieser Entscheidung dann auch eine Handlung abzuleiten. Und da tut es häufig aus unserer Erfahrung einfach an Sachen mangeln, die ganz einfach sind, aber dennoch vergessen gehen. Wie beispielsweise, dass ein Anmeldeformular viel zu kompliziert gestaltet ist. Dass ich auf einer Webseite zwar mega schnell aufmerksam wird auf ein neues Produkt, aber Mühe hat das auch abzuschließen. Dass ich vielleicht 2, 3, 4 verschiedene Produkte wahrnehme, aber mich nicht richtig entscheiden und dann unter einer fast schon Überforderung von einem Entscheid dann schlussendlich gar keinen Entscheid treffen und ich als Produzent oder Anbieter von einer Dienstleistung auch nicht davon kann profitieren. Das heisst, anders als vielleicht die klassische Kommunikation, gehen wir weiter und versuchen, die Menschen die Entscheidung zu erleichtern und die Entscheidung im Endeffekt auch effizient in Handlungen zu übersetzen. Und das testen wir auch. Also ein zweites Alleinstellungsmerkmal oder eine zweite Differenzierung zu traditionelleren Strategien oder traditionellen Massnahmen ist, dass wir versuchen, das Ganze auch evidenzbasiert zu beweisen. Das bedeutet, wir nutzen experimentelle Methoden, um auch zu erkennen, dass der Ansatz, die Anspruch, die neue Webseite, der Button, die Kommunikation, wie man sie aufbaut, schlussendlich auch zu besseren Ergebnissen führt und idealerweise statistisch signifikant zu einem höheren Effekt führt. Also Nutzung von Erkenntnis, warum Menschen etwas machen aus der Forschung und dann evidenzbasiertes Vorgehen, das auch zu überprüfen, das sind die Elemente entlang von dem, dass man Aufmerksamkeit, Entscheidung und Umsetzung, Handlung am Endeffekt durch die gesamte Wertschöpfungskette moderieren.
Sind es auch oft Cases, wo relativ wenig Aufwand bedeutet für das einzelne Individuum? Also ich denke zum Beispiel an Pet Recycling. Wenn ich ein Pet-Fläschchen habe, das ich jetzt hier zum Beispiel habe, kostet das für mich relativ wenig Aufwand, zum nächsten Kübel zu gehen, vielleicht da in der nächsten Migros oder so, sagen wir 200 Meter von da. Ich muss aber wissen, dass es einen Kübel dort hat. Aber wenn ich es weiss, würde es eigentlich relativ wenig Aufwand brauchen, dass ich ihn dort hingehe bringen. Hat es oft auch mit solchen Cases zu tun, also wo es eigentlich mich nichts kostet, das zu machen. Und dann tut man herausfinden, was braucht es, dass jetzt der Fabio entscheidet, doch er läuft jetzt im Migros und tut sein Pet-Fläschchen dort hinbringen.
Absolut. Das sind genau so klassische, wir nennen das Hotspots, Situationen, wo wenn wir Menschen fragen, sie eigentlich alle würden sagen, ja logisch, tue ich das recyceln. Mhm. Wir aber auch häufig die überzeugteste Person in einer Situation antreffen, wo sie sagt, ja gut, da bin ich jetzt zu faul gewesen, es ist jetzt doch zu mühsam gewesen oder ich habe einfach nicht dran gedacht. Ich meine, unsere Umwelt ist so komplex, sie ist so schwierig zu navigieren. Das heisst, wir haben irgendwann mit unseren beschränkten kognitiven Ressourcen unter Stress, unter Müdigkeit, Situationen, wo wir uns nicht perfekt verhandeln, wie wir möchten. Genau in diesen Situationen müssen wir vielleicht die Personen ein bisschen anstupsen, nudgen, sagen, hey, look, es braucht nicht viel, 5 Meter und du kannst das recyceln und mit deinem Ziel oder mit dem Nachhaltigkeitsziel von unserer Gesellschaft einen positiven Beitrag leisten. Genau solche kleine Geschichten, wir haben etwas Ähnliches gemacht in Richtung gesunde Ernährung in einem Supermarkt, wo wir festgestellt haben, dass die Situation nicht die Herausforderung ist, dass Menschen nicht wissen, wie sie sich gesund ernähren, sondern es ist häufig die Situation von vielleicht Unbedachtheit, vielleicht eine Faulheit, vielleicht auch schlichtweg eine Müdigkeit. Wenn ich gehe posten, dass ich in dem Moment vielleicht nicht an die richtige Auswahl, an die gesündeste Auswahl denke, sondern halt an das vielleicht ein bisschen anmächerliche, ein bisschen spannendere, vielleicht bunter eingepackte Produkt denken und das kaufen. Mhm. Und vielleicht zuhause, wenn ich wieder ein bisschen entspannter bin, wenn ich aus dem Kontext raus bin, denke, ja, hey, ich hätte mich anders müssen entscheiden. In diesem Moment ist Behavioral Science ein immens wichtiger Beitrag oder kann einen immens wichtigen Beitrag leisten, weil es eben dazu beiträgt, an Menschen Möglichkeiten zu eröffnen, Unterstützung anzubieten, automatisch und einfacher die gesündere Option anzubieten.
Ja. Sehr klares, verständliches Beispiel, finde ich, weil jeder kennt das auch, dass mal am Gemüseregal gestanden ist und dann vielleicht irgendwie doch nicht das Gesündeste genommen hat oder irgendwie gefunden, ja, ich nehme jetzt doch irgendwie, weiß auch nicht was, einfach nicht Gemüse. Aber ganz konkret, wie läuft es denn ab? Also wie ganz genau kann man dann herausfinden, was es braucht, dass eben dann vielleicht der Torben oder der Fabio sagen, doch, jetzt nehme ich das Kilo Bio-Zugetti und nicht irgendwie etwas abpackt, was ein bisschen weniger gesund wäre.
Ich glaube, es beginnt damit, dass man sich die Herausforderung einmal klar absteckt und definiert und das auch als Verhaltensherausforderung definiert. Also Beispiel, gesunde Ernährung, was gehört da dazu? Es ist nicht nur, dass ich es gesund essen muss, ich muss in häufigen Fällen auch gesund zubereiten. Ich muss vor der Zubereitung es gesund einkaufen und ich muss in dem Moment, wo ich es einkaufe, das Produkt bewusst wählen. Jetzt sind wir von einem Genussmoment schon zu dem Moment gekommen, durch die Kette oder Journey, dass wir am Ende die Produktauswahl im Regal müssen irgendwo ansprechen. Idealerweise das Wissen zu dieser Produktauswahl. Sie muss also bekannt sein und sie muss in dem Moment salient, also auffällig sein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich mich dann mit auseinandersetzen muss, was passiert. Und dazu nutzen wir zwei Methodiken. Das eine ist Research aus akademischer Expertise, was andere schon herausgefunden haben. Wir sind häufig erstaunt, wie viel Forschung in der Verhaltenswissenschaften schon gemacht worden ist, um gewisse Alltagssituationen besser zu beschreiben. Und wir können Kunden, Partnerinnen und Partner das eröffnen, diese wissenschaftliche Erkenntnis zugänglich zu machen. Im Fall von Ernährung beispielsweise, ist es so, dass viele Leute das gerne würden machen, ihnen aber die Inspiration fehlt, was man damit kochen kann. Also es ist einfach irgendwo ein Stückchen Fleisch zu braten und dazu Herdöpfel zu machen oder Pommeschips und dann noch ein Gemüse dazu. Aber ein rein gemüsebasiertes Gericht ist für viele etwas, wo nicht automatisch in den Sinn kommt. Und dann braucht es Inspiration, dann braucht es Gerichte, dann muss es etwas geben, was die Leute inspiriert. Und der zweite Teil ist der Research, wo wir effektiv vor Ort versuchen umzusetzen. Das heisst, wir sind in so einem Fall in einem Geschäft gewesen und haben das angeschaut, was sind so die Hotspots, was passiert. Und dann erkennt man zum Beispiel, dass der Moment, wo ich ein Einkaufskörbchen nehme oder einen Wagen nehme, dass ich dort immer wieder Inspiration kann erlangen kann, was zum Beispiel in dem Wagen rein steht oder aufgeklebt ist, was in dem Körbchen ist etc. Und dass ich auch in dem Moment, wo ich ein Produkt auswähle, kann Vorteile zeigen am Produkt selber, wo ich es auf die Wege lege, dass ich dann herausfinde, hey, was ist vielleicht ein ideales Kombinationsprodukt. Ich wähle ja zu Getty auf dieser Waage. Dann kann ich ja zum Beispiel anbieten, hey, dazu passt mega gut auch noch ich mache ein Beispiel, ein Peperoni und eine Tomate oder etwas anderes. Und dass ich eben in so einem Moment das erste kenne, wenn ich mich mit der User Journey oder dem Ort, mit diesen Hotspots auseinandersetze und dann kann identifizieren, hey, das Körbli, die Waage, die Produktauswahl oder eben schlichtweg das Produkt selber, wie es in der Auslage präsentiert ist, das sind Möglichkeiten, wo ich sogenannte Interventionen oder sogenannte Anreize kann setzen und damit sich Menschen damit auseinandersetzen. Und diese Kombination aus klarer Definition, Research extern und Research intern, ist das, wie wir eigentlich immer vorgehen, im Idealfall, um zu verstehen, hey, wie setzt sich meine Zielgruppe mit der Herausforderung auseinander und wo kann ich meine Zielgruppe aktiv drin unterstützen, einen anderen Entscheid zu treffen.
Mhm. Du hast vorher von Nudge-Units geredet. Also haben zum Beispiel grosse Detailhändler Units in-house, wo sie sich damit auseinandersetzen, okay, jetzt wollen wir, dass mehr Eier gekauft werden. Wie können die Leute eben nudgen, also anstupsen, dass mehr Eier gekauft werden? Oder ist das etwas, wo noch nicht so grossflächig eingesetzt wird in Firmen, in der Schweiz zum Beispiel?
Ich glaube, es wird sehr grossflächig eingesetzt, wenn es auch nicht immer so gelabelt ist, also wenn es auch nicht immer so benannt ist. Wir sehen in diversen grossen Organisationen, dazu gehört die grossen Tech-Konzerne wie Meta, wie Google, Netflix und Co., die haben alle dedizierte Behavioral Insights Teams. Mhm. Die sind, ihr gesamtes Produktsortiment, ihr gesamtes Angebot ist rund um evidenzbasierte Erkenntnisse aus der Behavioral Science aufgebaut. Wir sehen auch andere grosse Konzerne in der Schweiz, zum Beispiel Swiss Re, Novartis, Allianz, die eigene dedizierte Behavioral Science Teams haben und mehrere andere, die im Aufbau von solchen Teams sind. Und dann gibt es sehr viele, wie du wahrscheinlich jetzt auch angesprochen hast, Teams, die sich sehr stark mit Customer Journeys, Customer Satisfaction, Customer Insights auseinandersetzen und auch verhaltenswissenschaftliche oder Data Science Erkenntnisse nutzen, sich vielleicht aber das nicht so labeln und vielleicht auch nicht so aktiv damit schaffen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Organisationen, viele davon auch sehr geschätzte Kunden und Partner von uns, die eben auch diese Expertise von außen einkaufen und mit Teams wie unserem zusammenarbeiten, um die Erkenntnis ganz gezielt in diverse Produktentwicklungen, Serviceentwicklungen, Optimierungen auch in-house zu integrieren und sich damit auseinanderzusetzen, hey, wie können wir denn irgendwie erfolgreich unser Ziel erreichen und erfolgreich das Verhalten von unserer Zielgruppe ansprechen und verändern. Mhm.
Ja, also wir haben vorher sehr über analoge Cases geredet, Pet Recycling, Gemüse essen und so weiter. Ja, wenn man natürlich an die digitale Welt denkt, dann muss man schon fast sagen, Meta oder TikTok und all die Konzerne, Google natürlich, sind eigentlich wie so die Apex Predators von der Behavioral Science. Oder? Ich meine, dort wird ja alles auf absolut Spitze getrieben. Wir kennen es alle. Es gibt ja all die Memes, wo du siehst, Meta lässt immer zu, egal was du machst, und weiss immer, was quasi dein, also kennt dich schon fast besser als du dich selber, oder? Wie ist das für dich als Behavioral Scientist? Wie schaust du an diese Entwicklung an?
Hey, ich schaue auf die Entwicklung mit positiven und vielleicht auch ein bisschen kritischen Gefühlen. Auf der einen Seite ist es natürlich für jemanden, der seit über 10 Jahren im Behavioral Science Bereich ist, hochspannend, dass der Bereich sich aktuell so grosser Nachfrage und Interessen erfreut. Und je mehr Experimente gemacht werden, je mehr Daten generiert werden, desto mehr erlaubt uns das eben auch zu kontextualisieren und zu multiplizieren und bessere Lösungen zu entwickeln. Das ist sicher vorteilhaft. Für mich ist wichtig, dass wir das Ganze irgendwo auch in einem Rahmen machen, der technisch und ethisch korrekt ist. Dazu gehört zum einen mal, dass Behavioral Science ein Feld ist, das sich mit menschlichem Verhalten auseinandersetzt und nicht unbedingt jeder, der in diesem Feld aktiv ist, einfach mal so von heute auf morgen sollte sich als Behavioral Scientist branden. Hintergrund ist, wie gesagt, eine Herausforderung technisch, aber auch ethischer Natur, und so ein das Verständnis, dass auch nicht jeder irgendwo zu einem Arzt wird gehen, der ein Buch gelesen hat über Anatomie. Entsprechend sind wir nicht nur aktiv in der eigenen, mit dem Hut von Effective, sondern auch mit dem Hut von GABS oder BIPs in der Erweiterung von Code of Conduct und Richtlinien über die ethische und technische Anwendung von Nudging oder Behavioral Insights generell. Und dazu gehört, dass eben, wenn immer wir das machen, wenn immer wir damit arbeiten, müssen sicherstellen, dass eben die Optionen, die Menschen bekommen, die man ihnen stellt in einer Architektur, dass die nicht erweitert oder reduziert werden. Das heisst, die Leute müssen freie Optionswahl haben und die Optionen sollten auch nicht unbedingt finanziellerer Natur verändert werden. Das heisst, Wahlfreiheit und keine Veränderung von der finanziellen Anreiz ist eine Voraussetzung dafür. Weiterhin ist es uns wichtig, dass die ganze Geschichte transparent passiert. Und das ist so häufig der Kritikpunkt an der grossen Tech-Krise, dass halt sehr viel davon hinter verschlossenen Türen stattfindet und sehr viel dazu auch genutzt wird, um Leute vielleicht noch stärker an ein Produkt zu binden und vielleicht noch adversere Effekte auf eine gewisse Zielgruppe auszuwirken. Und zu guter Letzt, glaube ich, ist es wichtig, und das ist auch ein Kritikpunkt, dass wenn wir mit so etwas arbeiten, ich habe es erwähnt, Entscheidungsfreiheit und auch Privatsphäre eingehalten wird und auch dort so ein bisschen immer die Kritik an den grossen Tech-Organisationen laut wird, dass da halt eben auch Dinge genutzt werden, die vielleicht für experimentelle Zwecke interessant sind, aber nicht unbedingt so vertretbar sind. Grundsätzlich gilt für uns, dass wenn immer das eingehalten wird, wenn immer wir uns diesen Voraussetzungen stellen, dass sehr, sehr viel, extrem viel Spannendes im digitalen Raum kann passieren. Ich meine, das ist eben ein idealer Grund für Experimente, für Daten, für schnelle Veränderungen, für Anpassungen, die zum Testen sind auf Mikrolevel, sei es eine Änderung von einem Button oder eine Visualisierung, bis hin zu einer Veränderung von einer kompletten Webseite, einem kompletten Angebot, einer kompletten App. Und anders als der physische Raum, wo das sehr, sehr viel schwieriger messbar ist, bietet der digitale Raum da wahnsinnige Möglichkeiten und für uns ein riesengroßes Spielfeld, wo man viel rausgewinnen, was dann auch wiederum transferiert werden kann, digital, aber auch analog.
Also es gibt definitiv sehr spannende Anwendungscases. Es bietet wahnsinnig viel Vorteile auch als Nutzer, wenn einem quasi der Algorithmus gut kennt, oder? Das ist so. Ja. Auf die andere Seite eben so das Big Brother Ding, so auch so ein bisschen die Kritik, so das Orwellsche 1984 oder der ganz bekannte Roman, wo es darum geht, dass Menschen überwacht werden und vielleicht auch mal Sachen kaufen, die sie vielleicht gar nicht brauchen. Die Kritik ist im Raum. Man merkt auch, du hast dich selber auch schon mit dieser Kritik logischerweise beschäftigt. Das ist wahrscheinlich als Behavioral Scientist etwas, wo immer mal wieder aufkommt.
Absolut, ja.
Aber du bist positiv, dass es logischerweise vor allem eben für gute Zwecke gebraucht wird.
Ja, ich glaube, was immer so im Raum steht, ist der Vorwurf von der Manipulation. Und kurz zusammengefasst ist eben das, wir müssen Entscheidungsfreiheit behalten, finanzielle Incentives nicht verändern, wir müssen transparent machen und Privatsphäre von den Personen. Das ist einmal Grundvoraussetzung. Und dann gibt es ganz, ganz viele Fälle, wo ich glaube, so einfache und interessante Anwendungsfelder sind, dass wir uns eigentlich, glaube ich, vermutlich alle können dahinter stellen und sagen, hey, Angebot für Nachhaltigkeit, Angebot für mehr Energieeffizienz, Angebot für ein gesünderes Leben, sei es Ernährung, Bewegung, Schlaf oder für eine sichere finanziellere Zukunft, das sind alles Themen, wo man vermutlich alle dahinter können stehen und sagen, jegliche Interaktion, die dazu führt, dass Menschen die Wahl haben, das zu machen, sind gute Anwendungsfelder. Ich persönlich fände es sensationell, in einen Migros oder in einen Coop oder in einen sonstigen Supermarkt reinzulaufen, wo oben ein riesiges Schild steht, hier werden Sie genatscht. Wir versuchen Ihnen ein gesünderes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Mhm. Ich fände das sensationell und ich behaupte, eine sehr grosse Zielgruppe würde sich auch dafür motivieren, zu sagen, ja bitte helfet mir in dieser ohnehin sehr komplexen Welt ein gesünderes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Dass die Felder, auf denen haben wir so viel zu tun und könnten so viel machen, da würde uns quasi die Arbeit für die nächsten 10 Jahre nicht ausgehen. Und dann gibt es sicherlich Felder, wo man muss anschauen, wer profitiert und wie und warum. Und wie können wir zum Beispiel ein Produkt bewerben und zu einer Produktexperience beitragen, wo gewinnbringend sind für alle Parteien, sowohl für die Organisation als auch für die Zielgruppe. Und dort braucht es immer wieder auch eine Auseinandersetzung, was macht man, warum macht man es und wie kann man sicherstellen, dass niemand schlechter gestellt ist. Aber auch die sind meist ganz einfach lösbar und mit ganz einfachen Mitteln auch transparent aufzeigbar, wie man verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Bereich einsetzen kann. Also wir haben in den letzten 5-6 Jahren so viele spannende Projekte mit so gutem Impact können umsetzen, dass diese Fragestellungen, wenn sie am Anfang gut definiert und gut diskutiert sind, eigentlich nie in keiner Form zu Problemen geführt haben. Im Gegenteil, eigentlich zu ganz breit abgestützter Zustimmung, dass es ein hochattraktiver und hochgefragter Bereich ist, der normale Strategie, Kommunikations- und Policy-Mix gut kann ergänzen.
Gibt es so typische Verhaltensmuster von Menschen, die du als Behavioral Scientist besser kennst als wir, wo ich sage jetzt mal, einfach normal durch die Welt gehen? Vielleicht sind wir ein bisschen interessiert an dem Thema, aber wir sind keine Scientists. Gibt es so Muster, wo kannst du sagen, wo du kennst?
Ja, natürlich gibt's das und das ist auch irgendwie interessant, das so zu sehen. Ich meine, ich muss natürlich vorausschicken, Generalisierungen und Typisierungen sind immer eine Herausforderung. Niemand ist gleich, wir sind nicht einmal in einer jeglichen Situation gleich. Das macht unseren Job gerade so interessant. Man kann dennoch sagen, dass es so ist, dass während unsere Umwelt immer schneller, komplexer und vielleicht auch unsicherer wird, was die richtigen Entscheidungen und Verhalten sind, ist das Tool, was wir haben, um die Umwelt zu navigieren. Unser Hirn, die Masse zwischen unseren beiden Ohren, ist eigentlich immer noch die gleiche, wie sie vor 35'000 Jahren war. Mhm. Und während es letztes Mal irgendwo im Busch geraschelt hat und wir müssen entscheiden, hey, wollen wir hinrennen und das essen oder wollen wir wegrennen, weil es uns will essen, haben wir die gleichen Situationen und Reaktionen auch heute noch. Und jetzt in unserer Terminologie sprechen wir häufig von sogenannten Heuristiken, also so Daumenregeln, Aktionen, die wir durchführen, um die Komplexität und Unsicherheit ein bisschen zu verringern. Und da gibt es ein paar, die uns immer wieder begegnen. Und das eine ist zum Beispiel die Thematik von Accessibility oder Zugänglichkeit. Wenn ich dich frage, zum Beispiel, wo möchtest du hingehen in die Ferien? Was fällt dir ein für einen Ort?
Südamerika.
Dann ist Accessibility so ein bisschen die Heuristik, die Leichtigkeit und Schnelligkeit beschreibt, mit dem uns gewisse Gedanken in den Sinn kommen. Das sind kognitive Prozesse, die Gedanken hervorbringen und Reize auslösen, die häufig mit Einfachheit konnotiert sind. Das heisst, wenn du jetzt heute zum Beispiel über Südamerika dich unterhalten hast oder vielleicht bewusst oder unterbewusst eine Werbung gesehen hast zu Südamerika, bevor wir da im Studio aufgenommen haben, dann ist es absolut wahrscheinlicher, dass du später in dieser Frage beantwortest, Südamerika, ja, weil du dazu eine gewisse Zugänglichkeit hast. Mhm. Und das passiert immer wieder. wenn ich Personen eine Frage stelle und sie einem gewissen Reiz aussetze und ihnen zum Beispiel sage Coca-Cola und sie 50 Meter weiter fragen, nennen sie uns ein Süßgetränk, ist sehr wahrscheinlich, dass diesen Personen später Coca-Cola in den Sinn kommt. Und das passiert überall, bei der Wahl von der Versicherung, bei der Wahl vom richtigen Bankkonto, beim Wahl vom nächsten Mietauto etc. Hochinteressant, weil immer wieder überprüfbar. Dann gibt es noch zwei andere lustige, die wir anschauen müssen. Das eine ist, wir nennen das Referenzabhängigkeit. Dass alles, was wir bewerten oder irgendwie Präferenzen äußern, relativ geschieht. Also ist es da innen warm oder kalt? Hängt davon ab, ob es draußen warm oder kalt ist heute. Ob es etwas teuer oder günstig ist, hängt davon ab, wie wir sonst in der Welt unterwegs sind und was wir uns können leisten beziehungsweise nicht leisten. Und wenn ich Leute frage, zum Beispiel dich, wie glücklich bist du mit deinem Leben, ist das eine unglaublich schwierige Frage. Und du wirst sie an irgendeinem Referenzpunkt festmachen.
Ja.
Der letzte, den ich auch noch möchte mitgeben, ist der sogenannte Attribute Substitution. Also wir, wenn immer wir eine schwierige Frage haben, wie ich gerade gestellt habe, wie glücklich bist du mit deinem Leben, beantworten Menschen das ganz häufig mit einer einfacheren Frage. Und da gibt es ganz spannende Erkenntnisse aus den USA, eine Studie mit mehreren Studierenden, die ein paar Leute gefragt hat, wie viele Dates hast du gehabt im letzten Semester? Und im Anschluss gefragt worden sind, wie glücklich bist du mit deinem Leben? Und bei einer anderen Gruppe nur gefragt worden ist, wie glücklich bist du mit deinem Leben? Und weniger erstaunlich ist herausgekommen, dass Personen, die sehr viele Dates gehabt haben, als Indikation von hoher Attraktivität, auch das als Proxy genommen haben für die Frage, wie glücklich bist du mit deinem Leben? Und hohe Korrelation, das heisst, viele Dates, viel Glückseligkeit, als Erkenntnis oder als Idee, als Einsicht gelten hat, dass es eben die schwierige Frage vom Lebensglück mit der Frage von sozialer oder sexueller Attraktivität einhergegangen ist und das erlebt hat. Und das, wie gesagt, sehen wir überall. Das kenne ich bei der Wahl, was ist ein gutes Auto. Alle Marken sind sehr stark bestrebt, ein Image zu erzeugen, was es heisst. Sie sind sehr stark bestrebt, Produkte auszustellen und gewisse Highlights zu setzen, an diesen Referenzpunkten ich mich orientiere. Mhm.
Also mit anderen Worten, wenn man all die Muster, die du jetzt beschrieben hast, kennt und das sind Muster, die man bei sich selber logischerweise auch sehr stark feststellt. Also das erste Beispiel, das du gesagt hast, mit dem Getränk, ist mir als erstes Coca-Cola in den Kopf gekommen, bevor du es gesagt hast.
Siehst du, wie stark das ist? Wie stark das verankert ist?
Es ist ein absoluter Klassiker. Ich sage immer das Coca-Cola-Prinzip. Also wenn mich jemand fragt, ja, warum brauchen wir denn jetzt noch Aufmerksamkeit? Wieso brauchen wir Werbung? Dann komme ich oft mit dem Beispiel. Oder das Coca-Cola-Prinzip. Jeder kennt Coca-Cola. Es ist extrem verfügbar. Es ist sehr erhältlich. Und gleich musst du immer wieder sagen, übrigens, trink Coca-Cola. Und sie hören nicht damit auf und es funktioniert, oder?
Ja, aber überlege auch das, was es bedeutet für Dienstleistungen, nicht nur für Produkte. Also wir bewerben ein Bankprodukt oder eine Versicherung. Mhm. Und nur mit diesen drei Erkenntnissen kann ich schon das Produktangebot beginnen zu strukturieren. Ich habe Zugänglichkeit. Wenn werden sich Leute in der Schweiz wohl mit einem Versicherungswechsel auseinandersetzen? Keine grosse Herausforderung, vermutlich in einer Situation, wo es möglich ist, bis Ende vom Jahr. Wir werden zu einem gewissen Zeitpunkt eine Prämienkommunikation fürs nächste Jahr und dann geht der grosse Reigen Werbung los. Wenn muss ich also irgendwie schaffen, aktiv zu sein und in Erinnerung zu sein, in dem Moment, wo sich Leute zeitlich mit einem Versicherungswechsel auseinandersetzen. Dann die Herausforderung von der Relativität, wie tue ich so ein komplexes Produkt wie ein Bankkonto oder eine Versicherung, wo nicht effektiv fühlbar ist, bewerten, ob es gut oder schlecht ist. Ja, in einer Referenz, ist sie günstiger, ist sie teurer, bietet sie mehr, bietet sie weniger. Eine schlaue Referenz zu setzen zu dem, was ich vielleicht vorher oder nachher habe, ist ein absoluter Vorteil, wenn ich möchte meinen Kunden, Kundinnen helfen, für mein Produkt oder für meine Dienstleistung mich zu entscheiden. Und das Letzte, die schwierige Frage mit einer einfachen Frage, ganz konkret und persönliches Beispiel. Ich bin in der Situation gewesen, eine Versicherungslösung zu evaluieren, weil ich der Meinung gewesen bin, eine andere Versicherung bietet mehr Support für meine sportliche Betätigung. Und ich die Frage von einer, was ist eine gute Versicherung oder nicht eine gute Versicherung, damit substituiert habe, welche Versicherung gibt mir den meisten Zustupf für mein Sportabo oder meine sportliche Betätigung in der Freizeit. Mhm. Und wenn ich jetzt eine gewisse Zielgruppe möchte ansprechen, kann ich die eben als Versicherung, als Bank, als Produkthersteller ansprechen über die Frage, die sich vielleicht jemand stellt, wo gar nicht mein komplettes Produkt kann evaluieren, aber wo sich Gedanken macht, vielleicht die ein oder andere Element für sie auszuwählen. Und zack, schon bin ich in einer anderen, sehr tiefen psychologischen Situation, mich können damit auseinandersetzen, was meine Zielgruppe wirklich bewegt und wie ich vielleicht an meinem Produktangebot, sei es online oder offline, kann positionieren, dass sich Menschen ganz automatisch, weil sie diese Heuristiken nutzen, mehr oder weniger mit meinem Produkt auseinandersetzen.
Ja. Also, das heisst, nochmal, wenn man Muster kennt, kann man kommunikative Tricks anwenden, wo man auf die Muster quasi triggert, oder man versucht, Menschen zu triggern, wo die Muster dann zur Geltung kommen, und dadurch kann man dann wie so sein Produkt, seine Dienstleistung quasi besser, besser verkaufen im Endeffekt. Jetzt bist du am Hirn, habe ich jetzt das richtig gesagt oder nicht? Ich frage euch gerade schon mal die nächste Frage. Und zwar...
ja, ich habe den Punkt Tricks. Tricks und Trigger, das sind ja so Trigger-Points, wo ich sage, hey...
Heikel oder was?
Heikel, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil am Endeffekt uns natürlich auch eben der Vorwurf da, um Vorwurf von der Manipulation anhaftet, das sind keine Tricks, das sind wirklich in der Situation... robuste Effekt und dann auch Strategien, wo man völlig transparent können sagen, hey, du, schau, für dich, es ist kein Trick, dass ich weiss, du interessierst dich für beispielsweise Sportzulagen, und da gebe ich dir in dem Moment die richtigen Argumente. Ich glaube, es ist auch ein grosser Beitrag da drin, zu sagen, was man nicht ist. Und die Leute auch zu sagen, hey, schau, wir kümmern uns um dich als deine Bank, als deine Vorsorge, als etwas, wo sich damit auseinandersetzt, was du auch nicht bist und für wer du nicht der richtige Kunde bist. Also, ich habe nur ein Schmunzeln ab dem Wort Tricks und will klarstellen, dass das halt auch ein bisschen mehr ist als ein Trick. Wobei, auch das ist, haftet uns immer an, es ist dann immer davor, die Vorstellung, die kommen mit einem Zauberstab, weil die verstehen menschliches Verhalten und die haben die psychologischen Tricks, und wenn die mal den Zauberkoffer aufmachen, dann bringen wir alle von Cola auf Pepsi und EasyJet auf Swiss. So einfach ist es dann auch nicht. Es ist wirklich ein Prozess, nicht ein Produkt. Man muss sich damit auseinandersetzen, aber es zeigt sich auch, dass wenn man es macht und wenn man den Prozess durchläuft, eigentlich immer der kompetitive Vorteil auch realisiert werden, weil es wirklich auf das Produkt oder diese Dienstleistung und die Zielgruppe zugeschnitten ist.
Da merkt man einfach, dass ich halt schon zu fest von meiner täglichen Arbeit geprägt bin als Marketer/Werber, wo dann halt schon die Sachen auch cool findet, wenn man den kompetitiven Vorteil quasi schon hat, indem dass man Behavioral Science schon angewendet hat und weiss, okay, eben, ich komme jetzt nochmal mit dem Wort, der Trigger, der funktioniert. Frage. Wenn man eine Strategie macht, eine Marketingstrategie, eine Geschäftsstrategie, kann man sich überhaupt leisten, vorher nicht eine gute Behavioral Science Analyse gemacht zu haben? Wir sind jetzt gerade an einem Strategieprojekt für einen Kunden, sogar aus einer Branche, die du vorher selber schon genannt hast. Ja, braucht es immer auch Behavioral Science, um eine wirklich gute Strategie zu machen? Ich habe wieso gefunden, wir müssen eigentlich jedes Mal irgendwie das Verhalten so ein bisschen abtesten.
Ich glaube natürlich absolut, da bin ich biased aus meiner eigenen Disziplin und aus meinem täglichen Geschäft. Aber ich würde sagen, selbstverständlich. Ich glaube, es ist ein absolutes Missverständnis, dass so Behavioral Science als Final Mile Product gehandelt wird. Das ist es nicht. Am Endeffekt irgendjemand reinkommt und sagt, hey, jetzt machen wir die fertige Strategie, jetzt haben wir eine Verhaltenswissenschaft, da können wir ein bisschen Nudging reinsprenkeln, wie so ein bisschen Puderzucker auf einem Kuchen, der schon längst durchgebacken ist. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ja. Und ich kann absolut nur motivierend sagen, hey, es beginnt mit einem First Mile. Also die ersten Schritte sind entscheidend. Ich muss es verstehen, was macht meine Zielgruppe und in welchem Kontext macht meine Zielgruppe etwas. Verhalten ist so abhängig vom Kontext, in dem ich bin, der Kontext richtig zu beschreiben und auch richtig zu verstehen, ist der absolute Key to Success, also der Erfolgsfaktor, wenn ich möchte, eine Strategie, eine Kommunikation, ein Marketingprodukt oder Kampagne richtig positionieren. Von daher absolut damit beginnen und das Ganze auch nicht nur damit beginnen, sondern auch testen und evaluieren, ob das, was man macht, auch einen entsprechenden Effekt hat, weil es auch die Möglichkeit gibt, zu optimieren. Vielleicht ist die Kampagne mega erfolgreich in einer Zielgruppe, in einer anderen nicht und mit leichten Adaptionen erreicht man auch eine weitere Zielgruppe. Das findet man erst raus, wenn man sich damit auseinandersetzt und das Ganze nicht nur am Anfang aufbaut, sondern auch begleitet und dann abschließt.
Habe ich jetzt da so wie so eine ganz, nicht eine Frust, aber so ein bisschen etwas rausgespürt, wo du das Kuchenstreusel-Beispiel, also haben die das schon erlebt, so quasi, dass es heisst, hey, wir sind eigentlich fertig mit der Strategie, können wir jetzt noch ein bisschen Behavioral Science irgendwie mit reinpacken oder eben so als Veredler quasi, machen wir noch ein bisschen Nudging. Haben die das schon so erlebt,
mit Cases, oder? Zum Glück sehr wenig, weil wir uns sehr stark als umfassende Dienstleister beschrieben und die Leute eigentlich auch verstehen, dass wir für so etwas nicht zur Verfügung stehen. Wenn, haben wir so etwas eigentlich immer abgelehnt. Mhm. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man versteht, hey, das ist nicht das Ziel, mit verhaltenswissenschaftlichen Einsichten zu arbeiten. Das funktioniert einfach nicht, weil wir häufig in dem Moment auch gar nicht wissen, wo wir ansetzen. Die grosse Chance, wie ich es vorher erwähnt habe, mit dem Beispiel von der Webseite, von der Versicherung oder auch im Supermarkt, ist ja, dass ich grundsätzliches Verständnis dafür erlangt habe, wo wirkt was überhaupt. Und dann habe ich auch die Hebel in der Hand, um an diesen Wirkungsstellen zu schrauben und zu sagen, hey, wie können wir etwas erhöhen, wie können wir die Aufmerksamkeit erhöhen, wie bringen wir die Leute dazu, das auch auszuprobieren, was haben sie nach dem Ausprobieren, wie bringen wir sie dazu, loyale Kunden zu werden. Das verstand ich ja erst, wenn ich die Journey entsprechend vor mir habe und nicht am Endeffekt jemand kommt und sagt, ja, das ist so und so und jetzt machst du noch ein bisschen.
Logisch.
Von daher, das ist eigentlich auch ein bisschen gesunder Menschenverstand und wie gesagt, vieles, was man macht, ist auch in traditionellen Ansätzen enthalten. Wir treiben es hier und da vielleicht noch ein Schritt weiter und detaillieren das ein bisschen wissenschaftlicher.
Gibt es auch Limiten von Behavioral Marketing, Behavioral Science? Du sagst ja, also das kann es nicht.
Ja, es gibt ganz klar Limiten. Es gibt gewisse Situationen, wo es wirklich mehr braucht. Ein Systemwechsel, ein Prozesswechsel. Es braucht vielleicht Gesetze, es braucht vielleicht finanzielle Anreize und verhaltenswissenschaftliche Ansätze nicht genug. Ich zitiere gerne den grossen Nobelpreisträger Richard Thaler, der in diesem Gebiet den Nobelpreis für seine Forschung erlangt hat und gesagt hat, hey, nudging is not the solution to all problems. It should, however, be contributing to solution to any problem. Es heisst, wir sind irgendwo immer mit besser bedient, wenn man verhaltenswissenschaftliche Perspektive auf eine Problemlösung integriert. Es wird nicht allein immer alles können lösen. Ganz klar. Und da müssen wir uns auch diesen Limits stellen. Wir haben keinen Zauberstab, wo alles einfach so kann, von einem ins andere wechseln.
Wenn du jetzt so durch die Welt läufst, vielleicht am Bahnhof bist oder beim Sport oder wo auch immer etwas kaufst, gibt es auch mal so Situationen, wo du denkst, das würde mich jetzt interessieren. Wie könnte man da das Verhalten ändern? Oder vielleicht auch etwas, wo du selber feststellst, wo nicht optimal läuft, wo man könnte anpassen oder erforschen, wie man es anpassen könnte?
Ja, 100%. Also ich weiß gar nicht, wo anfangen. Das ist jetzt so gerade so ein bisschen der blinde Spot. Ich bin vom Bahnhof gekommen, ich musste etwas entsorgen am Bahnhof. Ich schaue auf die Abfallkübel am Bahnhof und ich sehe, dass zum Beispiel die Öffnungen für PET, Papier und sonstigen Abfall alle gleich gross sind. Und immer wieder etwas im einen oder anderen landet, wo dort nicht hingehört. Stichwort PET-Recycling. Mhm. Ein einfacher Aufsatz zum Beispiel, wo eine Flasche signalisiert für die PET-Recycling, ein Schlitz für zum Beispiel Papier und Zeitungen und einen anderen Ausschnitt für einen allgemeinen Abfall, würde in meinen Augen ein hochspannendes Experiment sein, um zu schauen, ob dadurch mehr PET oder ein besseres Recyclingquote können erzielt werden. Themen wie zum Beispiel grosse Themen heute, in der Presse, Altersvorsorge, wie man Leute dazu bringt, mehr für die Altersvorsorge zu machen, wie sie sich mehr in einer Schweizer Säule 3a einzahlen, sind Themen, wo ich denke, immenses Potenzial für verhaltenswissenschaftliche Ansätze. Und dann aber auch ganz banale Sachen, wie eben gesundes Einkaufen, mehr Sport machen, Routine etablieren, die auch in Organisationen zu höheren Effizienzen führt. Der Alltag ist voll mit Themen, die kommen mir gar nicht alle in den Sinn.
Ja. Sehr ein plastisches Beispiel. Für mich das mit dem Kübel würde mich auch sehr interessieren, was man da damit bewirken könnte. Und es ist auch wirklich ein Beispiel, wo man sich sehr gut vorstellen kann, was eben Behavioral Science ausmacht, wie man kann einfache Tests machen, die aber sehr, sehr viel können bewirken. Gibt es so einen Case, wo alle quasi unterbewusst kennen, oder wo man selber vielleicht sogar mitgemacht hat in einem Testing oder so, wo nachher übernommen worden ist von einer Organisation?
Ja, ich glaube, da ist im Online-Bereich extrem viel gemacht worden, wo extrem weit ausgerollt worden ist. Ich habe die Chance gehabt, relativ früh mit 2-3 Personen von Expedia mich auszutauschen und als die Online-Buchungsplattformen vor mehreren Jahren, das ist jetzt auch 10 Jahre plus her, begonnen haben, gewisse Verknappungseffekte anzeigen.
Ja.
Hat das zu einem extremen Boost geführt. Und das ist nicht von uns gekommen, aber es ist natürlich sehr weit ausgerollt worden und hat zu extremen Effekten geführt, dass Personen viel mehr gebucht haben, viel schneller gebucht haben und so weiter. Mhm. Und dort irgendwann ja auch regulatorisch eingeschritten worden ist und heute bei den meisten Seiten angezeigt wird, hat nur noch 2 Zimmer dieser Art auf unserer Seite verfügbar. Weil es irgendwann klar war, es kann ja gar nicht sein, dass bei Booking, Expedia und wie alle anderen heissen, immer 2222 verfügbar gewesen sind. Das andere ist, dass wir sogenannte Default-Effekte, also Vorauswahl von Produkten, alle begegnen uns täglich und wo wir auch alle schon wahrscheinlich darauf reagiert haben. Beginnt bei der Stromrechnung. In der Schweiz sind sehr viele Teile einfach Ökostrom. Wir bekommen per Default einen grünen Strom geliefert. Wir müssen auswählen, wenn wir einen Strom aus anderen Energiequellen wollen. Wir bekommen in vielen Fällen, wenn man auch wieder dort einen Flug bucht, eine Lösung, ein Produkt bucht, häufig eine Vorauswahl, ein Paket Basic. Es gibt ja noch ein Paket Light oder das Paket Plus. Und interessanterweise ist vorausgewählt, dass man mit dem Paket Basic reingeht, sei es bei der Flugbuchung, beim Hotel oder bei anderen Sachen. Und sehr viele Menschen reagieren darauf, weil es uns leicht gemacht wird, das so zu wählen. Und solche Facts sind überall im Alltag und dann nehmen wir alle täglich an, was weiß ich, ich schätze sicher über 20 Studien teil, wo Organisationen, insbesondere im Online-, aber auch im Offline-Rahmen, Erkenntnisse darüber verlangen, wie Menschen den wann wo entscheidet und dann auch ganz gezielt an dieser Stellschraube dreht.
Mhm. Ja, das kennen wir alle. Welche sind dann so die wichtigsten Grundlagen und Konzepte der relevanten Behavioral Science Einsichten? Du hast vorhin den Richard Saylor erwähnt. Gibt es da so ein paar Bücher oder Gurus, die jeder muss kennen?
Ja, ich glaube...
Also nicht negativ gemeint. Gut.
Nein, im positiven Sinn. Ich glaube, es gibt ein paar absolute Identifikationsfiguren und ein paar, ja, so, ich würde die Trailblazers beschreiben, Leute, die das Feld massiv vorwärts treiben haben, sowohl im Akademischen wie im Praktischen. Und es gibt auch wie immer ein paar Leute, die sich es schaffen, das irgendwie einfach abzubrechen. Und ich glaube, dort gehört sicher der Richard Saylor dazu, extrem wichtige Erkenntnis und extrem einfache Bücher geschrieben hat. Klassiker namens Nudge und damit eigentlich so das ganze Feld und eine ganze Toolbox von Behavioral Science begründet und beschrieben hat. Sicher auch Nobelpreisträger Daniel Kahneman mit dem Buch Thinking Fast and Slow, schnelles Denken, langsames Denken, haben sehr viele Leute wahrscheinlich auch gelesen. Mhm. Ein weiterer absoluter Topstar. Und dann gibt es so 2-3 auch so Spezialisten, die es geschafft haben, das in Praxis zu bringen und da sehr interessante Artikel und Bücher geschrieben haben. Aktuell gibt es eine Gruppe rund um David Halpern und Michael Halsworth vom BIT in UK, die sich damit beschäftigen, wie sieht so die nächste Zukunft von der Behavioral Science aus. Das kann ich absolut empfehlen. Wir sind selber an 2-3 Publikationen für Praktika im Moment dran, in Partnerschaft mit globalen Organisationen. Da werden wir auch im September mehr hören. Und wir versuchen sehr stark, die Einfachheit von diesem Feld auch reinzubringen und Leute Tipps, Tricks, Checklisten zu geben, wie sie so etwas anwenden können und möglichst ohne grosse formelle Herausforderungen einmal können beginnen, sich mit dieser Einsicht auseinanderzusetzen. Wir haben, wenn ich das da erwähne, auf unserer Webseite so ein kleines Summary von empfehlenswerten Büchern und Einstieg ins Thema. Also jeder, der das interessiert, herzlich willkommen auf der Seite und gebt sehr, sehr gerne Tipps, wo man mit kann anfangen und welche Bücher sich da empfehlen.
Guter Tipp. Thomas Erickson, Surrounded by Idiots. Gehört das auch so ein bisschen in die Liste rein? Ich weiss nicht, ob du das Buch kennst oder nicht. Ich finde das ziemlich geil, so ein bisschen Key-Learning-mässig. Es gibt 4 Typen von menschlichen Verhaltensmustern und man muss die kennen, um erfolgreich können mit Menschen umzugehen. Ich weiss nicht, ob das auch so ein bisschen in die Ecke reingeht oder ob das wieder etwas anderes ist.
Ich kenne den Titel, ich kenne auch den Autor. Ich muss zugeben, ich habe das Buch selber noch nicht gelesen. Entsprechend kann ich das nicht kommentieren. Ich glaube, was spannend ist, dass ich aus dem Nukleus in den 2005er bis 2012er sehr, sehr viele auch so Pop-Science-Bücher entwickelt haben und sehr viele Leute sehr spannende und anwendbare Konstrukte, Ideen, Frameworks entwickelt haben. Typisierung in dem Fall, mit denen man gut arbeiten kann. Und ich bin immer ein Fan davon, sehr diverse Perspektiven anzuschauen. Ich werde sicher in Folge studieren und muss jetzt finden, welche Typen das sind.
Es sind 4 Farben. Es war ein bisschen ein Hype-Thema, gell?
Ja, und das, man muss ehrlicherweise auch zugeben, dass wir auch immer wieder in Projekten sind, wo wir mit gewissen Typisierungen konfrontiert werden, wo wir auch unseren Partnern häufig die ehrliche Nachricht überbringen, dass das keine wissenschaftliche Grundlage hat. Und sehr viele Sachen verbreitet worden sind über Popliteratur, die sich nicht als evident zeigen, dass die wirklich einen Effekt haben und dass man wirklich Mitarbeiter oder Kunden in ein gewisses Clustering kann geben und das einen richtigen Vorhersage für das wahre Verhalten bietet. Der Link ist häufig nicht erbracht. Es zeigt sich aber wieder, Menschen möchten simplifizieren, sie lieben Frameworks und wenn man uns etwas anbietet, wo uns den Alltag erleichtert, dann nehmen wir das gern und häufig mit sehr guten, manchmal aber auch mit ein bisschen kritischen Ergebnissen.
Drive ist dein Framework, das du selber entwickelt hast. Sag mal etwas dazu.
Gerne, ja. Also selber entwickelt in Partnerschaft mit ein paar wirklich ganz, ganz smarten Leuten aus der Praxis und aus der Akademie, inklusive wirklich ganz tolle Leute von der London School of Economics. Wir haben uns lange eingeschlossen, um etwas zu entwickeln, wie wir eben Praktikerinnen und Praktiker können ein Toolkit anbieten, wie man Verhaltenswissenschaften als Prozessmodell versteht. DRIVE ist ein Akronym für 5 Phasen, beginnend mit Define, Research, Identify, Validate and Execute. Es gibt das wunderbare Wort DRIVE und am Endeffekt sind wir im Business, um Verhaltenswissenschaften anzutreiben, Driving Behavioral Change. Und wir nutzen diese 5 Schritte wirklich sehr aktiv und modular in allen unseren Projekten oder nahezu allen unseren Projekten, um eben am Anfang mal zu definieren, was ist denn die Verhaltenszielgröße. Was wollen wir denn, was unsere Zielgruppe macht und wie können wir das in Aktionen beschreiben? Du hast vorher gesagt, Südamerika, wenn es dein Ziel ist, in Südamerika Ferien zu machen, dann ist das heute unsere Herausforderung, dort anzukommen. Der Schritt 2, Research, ist, das haben wir auch kurz diskutiert, so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, akademisch und vor Ort evidenzbasiert zu verstehen, ey, was passiert? Was ist die Herausforderung? Welches Verhalten zeigt unsere Zielgruppe und in welchem Kontext findet das Verhalten statt? Das ist so ein bisschen die Bestimmung vom Status Quo. Und wenn ich weiss, ich bin jetzt in Zürich in der Schweiz und ich möchte auf Südamerika, dann habe ich auch den Gap, wo ich dann im nächsten Schritt Identify versuche zu lösen. Identify Solutions, Identify Nudges, Identify Behavioral Interventions. Die eben den Gap zwischen dem idealen Verhalten und unserem aktuellen Verhalten können schließen durch Veränderungen vom Kontext, durch Ansprüche, durch Kommunikationen, durch Interaktionen. Und dann nachfolgend der vierte Schritt namens Validate. die Validierung, ob der Gap wirklich geschlossen wird, ob die Interventionen, die Veränderung, die man macht, das Redesign, ob das am Endeffekt wirklich die erwünschten Effekte zeigt, potenziell auch unerwartete Nebeneffekte. Und falls das so ist, E-Execution, ausrollen, etablieren, skalieren, wirklich in der Organisation verankern, dann als Abschluss von diesem Prozess, sodass ich weiss, was möchte ich, wo bin ich heute, wie kann ich eine Lösung entwickeln, wie kann ich testen, ob die funktioniert und falls sie funktioniert, wie kann ich sie ausrollen. Der Prozessschritt über die 5 Phasen ist so ein bisschen das, was wir als Drive oder als ja, umfassende verhaltenswissenschaftliche Arbeit beschreiben.
Sehr schön erklärt, sehr klar. Schauen mal noch ein bisschen voraus. Was gibt es so für Trends im Bereich Behavioral Marketing? Oder ist das so ein bisschen eine Science, die jetzt mal so für den Moment ein bisschen abgeschlossen ist? Ich nehme es nicht an, oder?
Nein, dafür ist es ein viel zu junges Feld und das passiert auch viel zu viel Spannendes im Moment im Schweizer, aber auch im europäischen Markt. Das ist weltweit ein riesen Boom-Thema. Ich glaube, spannend sind mehrere Themengebiete aktuell. Zum einen die Möglichkeit, mit mehr Daten zu arbeiten. Das hat damit zu tun, dass wir viel mehr Rechenleistung haben, viel komplexere Datenmengen können verarbeiten, viel komplexere, bessere Modelle können laufen lassen. Wir können einfach besser verstehen, was Leute machen. Rechenpower. Das hat damit zu tun, dass wir in Kombination mit KI, also künstlicher Intelligenz, Möglichkeiten haben, die Behavioral Insights anders zu testen und anders auszuspielen. Sei es in der Kreation von Interventionen, wo uns das Thema kann unterstützen, aber auch schlichtweg in der Adaption. Also ich kann mittlerweile Rahmenbedingungen schaffen, wo beispielsweise auf einer Webseite automatisiert testet, welche Interventionen zu welchem Zeitpunkt auf welcher Zielgruppe funktionieren. Das ist natürlich ein riesen Fortschritt im Verhältnis dazu, wenn ich einen menschlichen Researcher manuell in so einem Setup muss beginnen. Und dann zu guter Letzt, glaube ich, ist es spannend zu sehen, dass die Anwender und Leute, die damit arbeiten, verstehen, dass Behavioral Science viel mehr ist als nur Nudging. Nur Leute irgendwie anzusprechen, vielleicht sogar unterbewusst dazu zu bewegen, ein anderes Verhalten zu zeigen. Unsere Toolbox ist sehr, sehr, sehr viel grösser und beinhaltet auch Elemente, wie man jetzt, wir nennen es Boosting, Menschen effektiv mit mehr Fähigkeiten ausstattet, mit Trainings, mit Rahmenbedingungen, die ihnen nicht als Nudge, kleine Veränderung, große Zielgruppe, sondern grosse Veränderung auf eine ganz kleine Zielgruppe hilft, mehr zu machen. Und da passiert ganz viel Spannendes am Markt. Es gibt ganz spannende Startups. Wir sind bei 2-3 Sachen mit an Bord und beobachten sehr, sehr gut, wie das Feld funktioniert. Und für mich eine absolut hochspannende Entwicklung innerhalb der nächsten Jahre.
Gibt es auch etwas, wo dich nervt?
Na klar, ja, logisch. Ich habe es vorher erwähnt, ich glaube, es nervt, wenn man versucht, so ein bisschen the behavioral icing, das behavioral Puderstaub, das ist sicher etwas, wo ich glaube, auch sehr viele Leute, sehr viele Scharlatan im Markt versuchen, irgendwie noch ein bisschen behavioral reinzubringen. Da muss man sich gar nicht beeindrucken lassen und wirklich den Wunsch mit Expertinnen und Experten, die das von Anfang an denken. Es gibt neben uns noch 2-3 andere, die das sehr gut und sehr robust innerhalb von der Schweiz können anbieten. Was mich nervt auch, ist so ein bisschen die Obsession vielleicht auf dem Thema Nudging. Das ist natürlich der Begriff, der das Feld prägt und gross macht. Aber wie gesagt, nicht das Einzige ist in dieser Toolbox. Es gibt ganz viele Sachen, wo nicht ein Nudge, sondern ein besseres Verständnis von der Zielgruppe und eine Prozessoptimierung, ein Training, eine Unterstützung von einer Zielgruppe viel mehr Sinn macht als vielleicht eine unterbewusste Veränderung von einem Default oder einer Voreinstellung oder einem Verknappungsprinzip. Und ja, was mich nicht nervt, aber was ich mir mehr wünsche als Entwicklung vielleicht, ist, dass man noch stärker schafft, die unglaublich spannende akademische Forschung und die unglaublich spannende praktische Arbeit besser zu verbinden. Wir können immer noch alle mehr machen, mit verschiedenen Forscherinnen und Forschern zu arbeiten und Fragestellungen, die Unternehmen und öffentliche Organisationen beschäftigen, näher an Researcher zu bringen und gleichzeitig die Erkenntnisse, die an Universitäten und Fachhochschulen geschaffen werden, die mehr in Organisationen hineinzubringen. Von dieser Verbindung würden wir alle extrem profitieren. Und nerven ist ein negatives Wort, aber ja, man könnte da noch ein bisschen mehr machen und schneller werden. Und ich möchte mich dafür persönlich noch ein bisschen mehr einsetzen, dass das niemand nervt.
Du gehörst mit deiner Firma seit dem Jahr zum Team Fahrner und du bist selber auch Chief Behavioral Officer von der grössten Agentur der Schweiz, Team Fahrner. Wie ist das für dich?
Hey, aktuell spannend. Eine Reise, ein neues Kapitel auf einer langen Reise. Ich glaube, wir haben mit Effective über die letzten 6 Jahre einen unglaublich schönen Wachstumskreis können zeigen. Wir haben riesen Freude, dass wir mit so vielen renommierten Organisationen und Unternehmen arbeiten dürfen. Und eigentlich als ganz kleines, dediziertes Team so viel spannende Arbeit machen. Jetzt ist es so, dass wir mit dem Zusammenschluss eine Eröffnung von viel, viel mehr Potenzial haben, dass wir eben die Ansätze an viel mehr Kunden können bringen, dass wir das an viel mehr Bereich können integrieren und wie du es auch erwähnt hast vorher, innerhalb von dem Netzwerk mit sehr viel mehr anderen ganz, ganz spannenden Personen zusammenarbeiten, um eben Verhaltenswissenschaften mit digitalem Marketing, mit Social Media Marketing, Next Gen Marketing, mit Kampagnenexpertise, Strategieexpertise, Change-Expertise können kombinieren und dadurch allen Kunden in der Schweiz und in ganz Europa etwas anbieten, das in dieser Art einzigartig ist. Und ich glaube, es ist eine sehr spannende Rolle und auch eine sehr interessante Aufgabe für mich persönlich. So das Thema Verhaltenswissenschaften als Kernelement von unserer Arbeit innerhalb von der Agentur zu verankern und dazu beizutragen, dass die Lösungen, die von dieser Agenturgruppe kommen, irgendwo immer ein bisschen der Touch haben und immer ein Verständnis haben für die Zielgruppe und das erfolgreiche Ansprechen und Gestalten von dieser Verhalten von dieser Zielgruppe.
Mm. Die Ambition teile ich und das fände ich auch cool, wenn wir das würden, erreichen. Thema.
Ja.
Ja, es ist so.
Es ist immenses Potenzial für
absolut.
Das. Und ich glaube, jeder, der mal in dieser Kombination geschafft hat, sei es auf Seite der Agentur oder auch auf Kundenseite in so einer Partnerschaft hätte können arbeiten, der weiß auch, wie extrem stark das Potenzial sich kann entfalten und was da rauskommt und wie viel Mehrwert das bieten
kann. Welche Person auf deinem Weg hat dich am meisten beeinflusst?
Wow! Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Da hat es ganz viele Personen. Das an einer Person festzumachen, ist schwierig. Ich glaube, auch wenn es ein bisschen cheesy tönt, habe ich Ältere gehabt, die mich sehr positiv gefördert und gefordert haben und mir irgendwie auch so ein bisschen vielleicht das unternehmerische Gen eingepflanzt haben. Und dafür bin ich dankbar und das hat mich sicher bis heute am meisten geprägt. Auch ein Bruder, der mit mir die Gedanken teilt und irgendwo auch reflektiert hat und damit irgendwie so einen Zusammenhalt gibt. Logischerweise eine Partnerin, die das unterstützt und mich inspiriert und mit mir die verrückteste Idee reflektiert. Und dann professionell über die letzten 20 Jahre wahrscheinlich zum einen 2, 3 Chefs, die mich motiviert haben, ein bisschen unbequeme Fragen zu stellen und irgendwo reinzugrätschen und einfach motiviert haben, nach 2, 3 Nachtschichten bessere Lösungen auf den Tisch zu legen und auch an die geglaubt haben. Dafür bin ich sehr dankbar, weil das eröffnet hat, was wir heute können umsetzen und viele Leute mit begeistern. Sicherlich auch das Team in London und dort nicht nur die Leute von der Uni, aber auch meine Studienkolleginnen und Kollegen, mit denen ich die Idee von der Gesellschaft Effective geteilt habe, die motiviert haben und die am Anfang auch in 2, 3 Projekten als Partner in Crime mitentwickelt haben und mir sehr schnell, unglaublich schnell können wirkliche Blockbuster-Cases generieren, die uns bis heute tragen und inspirieren und begeistern und ja, so ein bisschen das Thema vorwärts treiben haben. Und ich hoffe noch viele weitere inspirierende Persönlichkeiten und Gespräche wie auch das jetzt hier, wo einfach mich irgendwo motiviert, das Thema Verhaltenswissenschaften und das Thema Strategie anders zu denken und in der Zukunft noch stärker weiterzuentwickeln.
Es sind viele Menschen gewesen.
Ich habe gesagt, es ist ganz schwierig, eine Person zu finden, weil es hat so viel.
Verstehe ich.
Darf ich die Frage zurückgeben? Hast du jemanden, wo du sagst, das ist eine Person? Oder kannst du die auf zwei, drei
einschiessen? Ich habe jetzt, wo du am Reden gewesen bist, habe ich gedacht, wie würde ich die Frage beantworten? Und du darfst sie zurückgeben, aber ich beantworte es jetzt nicht. Weil es würde einfach zu lang gehen. Es würde jetzt zu lang gehen.
Das ist natürlich jetzt wirklich schade.
Ja, ich mache das in einem Cast, wo es um mich geht, sehr gerne dann mal. Aber für den Moment müssen wir uns einfach ein bisschen an Zeitlimiten halten. Und ich mache gerade weiter. Und zwar, wenn wir schon bei dem Thema sind, dass du sehr motiviert bist, was sind deine Ziele?
Wow! Diese Frage würde ich sehr gerne auch in das Interview mit dir zurückgeben.
Okay, gut.
Primer für die Episode. Ja. Ich würde meine Ziele beschreiben als wirklich gute Lösungen zu entwickeln, die Leute weiterbringen. Und zwar in dem, dass sie sagen, hey, wir haben wirklich ein überzeugendes Produkt, eine überzeugende Leistung, eine überzeugende Policy entwickelt, wo Menschen positiv beeinflusst. Und wo alle am Endeffekt können sagen, hey, die Zusammenarbeit, das Ergebnis und der Impact sind einfach mega gewesen. Das ist das, was mich am Morgen aus dem Nest rausbringt. Und das kombiniert mit einem Team, wo Freude macht zu arbeiten, wo alle gerne bei der Arbeit sind, wo die Leute irgendwo einen gleichen Spirit, einen gleichen Background, eine gleiche Motivation teilen. Das ist für mich das grösste Geschenk in den letzten 7 Jahre gesehen, und das ist das für mich, wo mich auch die grösste Motivation und grösste Ziel für die Zukunft ist, das weiter können zu skalieren, das innerhalb von der Gruppe zu verankern und Leute mitzunehmen. Sei es auf Seite Kunden, aber sei es auch auf Seite vom Team. Dass wir einfach noch so viel Potenzial haben, mit dem mehr zu machen. Das sind eigentlich meine Ziele.
Mhm. Man spürt die ehrliche Passion von Torben. Wenn er mal wirklich das Thema wollt, intern aufnehmen oder vielleicht auch mal einen kleinen Input oder einen grösseren Case, läutet am Torben an. Ich kann es absolut empfehlen. Er versteht sein Feld. Ja, ich werde aus dem Gespräch sehr, sehr viel mitnehmen. Behavioral ist nicht nur Nudging. Und das nervt den Torben manchmal auch ein bisschen, dass Leute das meinen. Wie kann man Behavioral Marketing wirklich auch anwenden? Haben wir einige Cases gehört. Und dass für mich oder für uns in der Strategiearbeit ab jetzt sicher Behavioral Science auch mit dazugehört, das ist auch klar. Darum, wir sind am Ende. Das war Decode the Buzz mit dem Behavioral Marketing Guru aus der Schweiz, dem Torben Emmerling. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Merci.
Bus.